Es ist möglich, in biblischer Lehre geübt zu sein und dennoch innerlich leer, blind und lauwarm zu leben. Die Sendschreiben in der Offenbarung zeigen nicht nur Kirchengeschichte, sondern spiegeln auch geistliche Zustände wider, in die jede Gemeinde und jeder Gläubige hineingeraten kann. Laodicea steht für eine wiederhergestellte, aber niedergegangene Gemeinde, reich an Erkenntnis, arm an der erfahrbaren Gegenwart Christi. Gerade hier wird sichtbar, wie ernst der Herr die Frage nimmt, ob er inmitten seines Volkes wirklich willkommen ist und welche erstaunlichen Verheißungen er denen gibt, die sich von ihm neu entflammen lassen. Der Herr als Amen, treu inmitten der lauwarmen Gemeinde. Wenn Christus vor der Gemeinde in Laodicea steht, nennt er sich nicht zuerst den Hirten, nicht den Freund, sondern das Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. In diesem Titel verdichtet sich sein Wesen. Amen ist mehr als ein liturgischer Abschluss, es ist ein Name des Herrn. Es bedeutet, das Feststehende, das Zuverlässige, derjenige, in dem die Zusagen Gottes ihren unerschütterlichen Boden haben. Paulus schreibt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Im Angesicht einer veränderlichen, schwankenden Gemeinde stellt sich Christus als derjenige vor, in dem kein Wechsel und keine Lauheit ist. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge, der nicht mit dem Strom der Zeit geht, nicht mit den Meinungen des Volkes schwankt, sondern unbeirrbar das Herz des Vaters ausdrückt, in seinem Leben, in seinem Reden, in seinem Umgang mit seiner Gemeinde. Nun kommen wir zu der Gemeinde in Laodicea, der Gemeinde im Niedergang. Im Griechischen bedeutet Laodicea die Meinung, das Urteil des Volkes oder der Laien. Die Gemeinde in Laodicea ist als Zeichen ein Vorbild der niedergegangenen wiederhergestellten Gemeinde. Dass er zugleich der Anfang der Schöpfung Gottes ist, lenkt den Blick noch tiefer. Gemeint ist nicht nur der Anfang in der Zeit, sondern die Quelle, der Ursprungssinn von allem, was Gott geschaffen und was er in seiner neuen Schöpfung wirkt. Alle Wege echter Wiederherstellung beginnen bei ihm, und nichts, was wirklich bleibenden Wert vor Gott hat, entsteht neben ihm oder an ihm vorbei. So fällt das Licht seines Namens direkt auf Laodicea, eine Gemeinde, die viel weiß, vieles wiederentdeckt hat, aber innerlich nicht mehr an der Quelle trinkt. Der unveränderliche Christus steht einem Gemeindeleben gegenüber, das durch Meinungen und Urteile der Menschen geprägt ist. Das tröstet, unser Herr verliert inmitten aller Verwirrung nicht sein Wesen, nicht seine Treue, nicht seine Klarheit. Und es warnt, weil er der wahrhaftige Zeuge ist, sieht er unser tatsächliches geistliches Maß, nicht nur unsere Selbstauskunft. Dieses Wissen ist schmerzlich und zugleich befreiend, es nimmt uns die Illusion, aber nicht die Hoffnung. Denn derselbe Herr, der unbestechlich bezeugt, wo wir stehen, bleibt auch das Amen über alle Verheißungen Gottes, die uns neu an seine lebendige Quelle ziehen. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Wer Christus so sieht, gewinnt einen festen Punkt in einem geistlichen Klima, das oft von Meinungen, Stimmungen und wechselnden Strömungen bestimmt ist. Der Blick auf ihn als das Amen löst aus dem Drang, die eigene Gemeinde oder das eigene geistliche Maß schönzureden. Stattdessen wächst der Mut, sich von seinem treuen Zeugnis ins Licht stellen zu lassen, nicht, um verurteilt zu werden, sondern um von der Oberfläche eines lauwarmen, selbstgemachten Christseins zurück an den Ursprung geführt zu werden. Je deutlicher er als Anfang der Schöpfung Gottes vor den inneren Augen steht, desto weniger genügt eine Frömmigkeit, die von ihm redet, ohne ihn zu erfahren. Inmitten einer niedergegangenen wiederhergestellten Gemeinde wird er so zum stillen, aber starken Ruf, zurück zu mir, zu dem, der derselbe bleibt, wenn alles andere sich verändert. Lau, stolz und arm, die verborgene Not einer wiederhergestellten Gemeinde. In Laodicea findet der Herr keinen offenen Widerstand, aber auch keine glühende Hingabe. Er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Lauheit ist hier nicht einfach emotionale Schwäche, sondern ein Zustand, in dem man sich in einer mittleren, bequemen Temperatur eingerichtet hat, zu fromm, um den Herrn bewusst zu verwerfen, zu selbstzufrieden, um sich von ihm wirklich ergreifen zu lassen. Eine solche Gemeinde kann korrekt, ordentlich und lehrmäßig sauber sein und doch für den Herrn ungenießbar werden. Ausspeien ist ein drastisches Bild, was nicht dem Wesen des Herrn entspricht, kann nicht dauerhaft in seinem Mund bleiben, nicht von ihm vertreten, nicht durch ihn ausgedrückt werden. I. Der Herr, der an der Tür steht und anklopft in Vers 20, sagt der Herr, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Die Tür ist nicht die Tür einzelner Personen, sondern die Tür der Gemeinde. Die Gemeinde in Laodicea besitzt Erkenntnis, aber sie hat nicht die Gegenwart des Herrn. Die Selbstbeschreibung Laodiceas ist ernüchternd aktuell, du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, dazu stellt der Herr sein Urteil, und du erkennst nicht, dass du elend und erbarmungswürdig und arm und blind und nackt bist. Vor Menschen wirkt diese Gemeinde versorgt und im Besitz geistlicher Schätze, vor dem Herrn ist sie innerlich verarmt. Armut meint hier keinen Mangel an Information, sondern einen Mangel an der erfahrbaren Gegenwart und den Reichtümern Christi. Blindheit liegt nicht in fehlenden Begriffen, sondern darin, dass der Herr selbst aus dem Blick geraten ist. Nacktheit zeigt, dass zwar die objektive Gerechtigkeit zur Rechtfertigung vorhanden ist, Christus aber nicht als geliebtes Kleid, nicht als sichtbares Leben die Gemeinde umhüllt. Petrus erinnert daran, wie kostbar der geprüfte, lebendige Glaube ist, damit die Erprobung eures Glaubens, die viel kostbarer als Gold ist, das vergeht, obwohl es durch Feuer geprüft wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi befunden werde. Wo dieser Glaube versiegt und durch Selbstzufriedenheit ersetzt wird, bleibt eine Form der Frömmigkeit ohne Kraft. Das Wort an Laodicea hält dieser Gefahr einen Spiegel hin, nicht um zu entmutigen, sondern um eine verborgene Not sichtbar zu machen, damit der Raum für eine neue, tiefere Erfahrung des Herrn frei wird. Gerade darin liegt ein leiser Trost, der Herr spricht so scharf, weil er die Gemeinde nicht aufgegeben hat. Er äußert Ekel, nicht Gleichgültigkeit. Seine Diagnose entlarvt die Diskrepanz zwischen Wissen und Wirklichkeit und eröffnet doch einen Weg nach vorne. Wo Menschen denken, sie benötigten nichts mehr, beginnt er neu zu werben. Seine Worte tragen den Ernst eines Arztes, der den wahren Zustand nicht verschweigt, weil ihm am Leben seines Patienten gelegen ist. Wer sich in Laodicea wiederfindet, muss sich nicht in der Scham der Lauheit verlieren, er darf sich erinnern, dass dieselbe Stimme, die Lau nennt, auch ruft, liebt, zurechtbringt und erzieht. So wird aus der schmerzlichen Erkenntnis der eigenen Armut der Anfang einer tieferen, kostbareren Gemeinschaft mit dem, der allein wahrer Reichtum ist. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest! So, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und du erkennst nicht, dass du elend und erbarmungswürdig und arm und blind und nackt bist. Laodicea spiegelt die Versuchung wider, die besonders dort stark ist, wo viel biblische Wahrheit wiederentdeckt und gelehrt wird, sich im Besitz richtiger Lehre zu wiegen und darüber den Verlust der brennenden Gegenwart Christi zu übersehen. Die Worte des Herrn ermutigen dazu, hinter die Oberfläche eines funktionierenden Gemeindelebens zu sehen und nicht bei dem stehen zu bleiben, was man hat, weiß oder erreicht zu haben meint. Sie laden ein, die innere Armut nicht länger zu kaschieren, sondern als Ort zu verstehen, an dem der Herr neu mit seinem Reichtum ansetzen will. Anstatt die eigene Lauheit zu relativieren, wird der Blick frei für den, der uns nicht fallen lässt, sondern gerade im niedergegangenen Zustand einer wiederhergestellten Gemeinde einen Weg zu tieferer Wirklichkeit mit ihm eröffnet. Gold, weiße Kleider und Augensalbe, mit Christus essen und mit ihm herrschen. Auf die Diagnose folgt bei dem Herrn kein bloßes Kopfschütteln, sondern ein konkreter Rat, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, geläutert durch Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Nacktheit nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Gold steht in der Schrift für die göttliche Natur, an der wir durch den Glauben Anteil bekommen. Petrus schreibt, durch welche er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Es ist der lebendige, durch die Liebe wirkende Glaube, der dieses Gold praktisch macht. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Wer dieses Gold kauft, lässt sich aus den Sicherheiten der eigenen Frömmigkeit herausrufen hinein in ein Vertrauen, das etwas kostet, den Stolz auf Erkenntnis, die Bequemlichkeit eines risikoarmen Christseins. 6. Die Verheißung des Herrn an den Überwinder. In den Versen 20 und 21 sehen wir die Verheißung des Herrn an den Überwinder. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. In diesen 7 Briefen bedeutet Überwinden nicht, unsere Schwachheiten und leicht anhaftenden Sünden zu überwinden, es bedeutet, den gefallenen Zustand der abweichenden Gemeinden zu überwinden. Die weißen Kleider weisen über die einmalige Rechtfertigung hinaus auf ein Leben, in dem Christus selbst unsere sichtbare Gerechtigkeit wird. Paulus beschreibt diese Bewegung so, doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Christus zu gewinnen bedeutet, dass er mehr und mehr aus uns herausgeliebt wird und so wie ein Gewand den Charakter und das Zeugnis unseres Lebens prägt. Die Augensalbe wiederum ist das innere Salben des Geistes. Johannes sagt, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, wie seine Salbung euch über alle Dinge lehrt und wie sie wahr ist und keine Lüge ist. Wo diese Salbung die Augen berührt, verlieren bloße Begriffe ihre Selbstverständlichkeit und die Person Christi wird neu kostbar. Kaufen heißt in all dem, den inneren Preis nicht scheuen, den der Herr mit seinem Reden, seiner Zucht und seiner Liebe an unser Herz legt, damit er selbst unser Reichtum, unser Kleid und unser Licht wird. Auf diesen Weg legt der Herr eine wunderbare Verheißung, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Er steht nicht fern, um zu beobachten, sondern dicht an der Tür einer Gemeinde, die ihn ausgelagert hat. Sein Ziel ist einmal, eine vertraute, anhaltende Gemeinschaft, in der er selbst zur Speise wird. In der Geschichte Israels war das Eintreten ins gute Land mit einem Wechsel der Speise verbunden, und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa. Das man aber hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen. So will der Herr die Seinen aus einem eintönigen, bloß ausreichenden Christsein in einen Genuss seiner Fülle hineinführen, in der er als gutes Land unser Herz nährt, korrigiert und stärkt. Aus diesem Mal erwächst die letzte, königliche Zusage, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Überwinden heißt in Laodicea nicht in erster Linie, persönliche Schwachheiten zu bewältigen, sondern den gefallenen Zustand einer lauwarmen, selbstzufriedenen Gemeinde nicht zu übernehmen. Wer sich von Christus in diese innige Tischgemeinschaft rufen lässt, lernt, unter seiner Autorität zu leben, und wird gerade dadurch vorbereitet, in der kommenden Zeit Anteil an seiner Autorität auszuüben. Mahlgemeinschaft und Throngemeinschaft gehören zusammen, heute mit ihm essen, morgen mit ihm herrschen. Darin liegt eine stille Ermutigung für alle, die ihre Armut und Lauheit erkennen. Der Weg vom verschlossenen Gemeindeleben zum Mitregieren mit Christus führt nicht über äußere Größe, sondern über die geöffnete Tür des Herzens und den täglichen, oft unscheinbaren Umgang mit ihm als unserem wahren Reichtum. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, geläutert durch Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Nacktheit nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Durch welche er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Der Weg vom lauwarmen Wissen zum lebendigen Reichtum Christi führt über das stille, entschiedene Einlassen auf sein Klopfen. Gold, Kleider und Augensalbe zu kaufen bedeutet, innerlich bereit zu sein, sich von ihm aus den vermeintlichen Sicherheiten eines gemeindlich gut eingerichteten Lebens herausrufen zu lassen und den Preis einer wirklichen Gemeinschaft mit ihm anzunehmen. Wo er mit seinem Wort und seinem Geist so Raum gewinnt, verengt sich unser Horizont nicht, sondern weitet sich, das Mahl mit ihm wird zur Quelle einer inneren Königswürde, die nicht protzt, sondern in Treue, Standfestigkeit und Liebe sichtbar wird. In diesem Licht wird die Verheißung, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen, nicht zu einem fernen Traum, sondern zu einer sanften, tragenden Hoffnung, die jeden Schritt des heutigen Gemeindelebens durchzieht. Herr Jesus Christus, treues Amen und Anfang der Schöpfung Gottes, wir bekennen vor dir, wie leicht unser Herz lauwarm wird und sich auf Wissen und Formen verlässt, während wir dich selbst aus dem Mittelpunkt drängen. Öffne unsere Augen durch deinen salbenden Geist, dass wir deine Kostbarkeit neu sehen, unseren inneren Zustand klar erkennen und deine liebevolle Zurechtweisung nicht zurückweisen. Lass deinen göttlichen Reichtum unser Gold werden, deinen aus uns geliebten Charakter unser weißes Gewand und deine Gegenwart unser größter Schatz. Wo du draußen vor der Tür stehst, da schenke, dass wir dir weit und ohne Vorbehalt öffnen, damit du in deine Gemeinde einziehst, mit uns ist und wir mit dir, schon jetzt als Vorgeschmack der Herrlichkeit deines Reiches. Stärke in uns die Hoffnung, dass die, die dir inmitten von Lauheit treu bleiben, mit dir auf deinem Thron sitzen und deine Herrschaft und Freude teilen werden. So erfülle deine Gemeinde mit brennender Liebe, klarer Sicht und reichem Genuss deiner selbst, zu deiner Ehre und zu unserer bleibenden Freude. Amen.